Also, fand ich ja jetzt schon ganz interessant, so einen türkischen Hintergrund, nicht? Wobei ich bis heute nicht ganz genau weiß, woher mein Nachname kommt, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja sogar Vorfahren aus der Türkei. Ich hatte auch vor einer Zeit lang mal jemanden getroffen aus Ungarn, der sagt, Kotsch gibt es auch in Ungarn, so als Name, das hätte der etwas so mit Kutscher oder so etwas zu tun. Wobei, vor ungefähr 2 Jahren hatte ich da tatsächlich ein besonderes Erlebnis, auch in Stuttgart. Und zwar, ich war da eingeladen, ein ganzes Wochenende, hatte am Freitagabend einen Termin bei der EFA, am Zuckerfabrik, nicht? Also Evangelium für alle. Und das wie häufig um Stuttgart herum gab es viel Verkehr. Und dann war eben die Zeit knapp und so ungefähr, ich war noch 50 Kilometer vor Stuttgart. Und da hatte mein Auto dann gezeigt, Motorprobleme. Nicht? Also das ist so eine Warnleuchte, ich wusste dann gleich, so, oh, jetzt, das ist was Gefährliches. Dann ist ja die Frage, was macht man dann? Weiterfahren oder stehen bleiben oder so? Na, jedenfalls, ich habe gebetet, nicht? Das ist dann ja auch immer gut, und bin weitergefahren. Gefahren, hatte dann die Veranstaltung am Abend und danach, jetzt musste ich ja irgendwas machen, ich wusste ja nicht, wie ich da wieder zurückkommen sollte. Und dann hatte ich beim ADAC angerufen. Ich bin ADAC-Mitglied, hatte die bis dahin auch noch gar nicht häufig gebraucht. Dann hatte ich den ADAC angerufen und dann plötzlich am anderen Ende, vom AD, also bei dem ADAC, sagt jemand, Kotsch. Und dann habe ich mir gedacht, was? Woher wissen Sie, wer ich bin? Ich habe mich schon ganz durchleuchtet gefühlt, irgendwie, wer weiß, wie die Technologie ist. Jetzt können Sie sogar schon vom Anrufer feststellen, wer da ist. Und dann stellte sich heraus, nein, der, den ich angerufen hatte, die hieß Kotsch. Und der war dann halt mit seinem ADAC-Wagen da unterwegs irgendwo in Stuttgart und kam dann eine halbe Stunde später vorbei, hat sich das Auto angeschaut und das war eben ein Türke. Das heißt, ein Türke beim ADAC und der hieß auch Kotsch, wurde nur etwas anders geschrieben, nämlich die K-O und dann ein C mit so einem Haken da unten dran, aber sprach sich ganz genau gleich aus. Also da war ich dann erstmal überrascht, hatte ich dann so einen Namenskollegen getroffen, wir hatten uns dann auch noch nett unterhalten und der wusste auch sofort, woran es lag, war keine sehr große Sache, gleichzeitig aber auch eine Gebetserhörung und naja, wer weiß, wen ihr nochmal treffen werdet mit eurem Namen irgendwo so auf der Welt. Also, ja, wer bin ich jetzt eigentlich? Ja, eben Michael Kotsch, ne? Ich bin Christ, deshalb bin ich ja heute Morgen auch hier. Sonst liege ich wahrscheinlich noch irgendwo im Bett. Ne? Ich würde mal sagen, also Samstagmorgen, da muss ich ja nicht unbedingt so früh aufstehen und würde ich dann könnte ich etwas länger schlafen. Aber weil ich gläubiger Christ bin und das schon als Jugendlicher geworden bin, hat das mein ganzes Leben mitbestimmt. Welche Ausbildung habe ich gemacht? Wen habe ich geheiratet? Welchen Beruf habe ich gewählt? Und dann auch so, womit verbringe ich meine Zeit, Freizeit? Also so wie heute hier mit euch. Und das spielt also eine ganz wichtige Rolle. Falls ihr noch andere Sachen wissen wollt, könnt ihr ja nochmal nachfragen. Wobei, vielleicht habt ihr euch auch gedacht, ja, das wussten wir ja schon. Oder das haben wir zumindest schon geahnt. Wobei, wenn ich mir solch einen Seitenhieb erlauben darf, ist das ja heute bei christlichen Großveranstaltungen gar nicht mehr selbstverständlich. Vielleicht haben das einige von euch mitbekommen. Ich hatte ja letzten Jahr, als der Willow Creek Kongress gewesen war, dann hatte ich ja einen Protest angemeldet, der dann auch bei IDEA übernommen worden ist, wo ich gesagt habe, wie kann das sein? Christlicher Großkongress, 3 der Hauptredner sind Mormonen. War ja im letzten Jahr so, nicht? In Amerika hatten sie auch schon Hindu eingeladen. Der hat dann darüber gesprochen, wie er aus der Bhagavad Gita Prinzipien für den Gemeindeaufbau ableitet. Als Hindu. Wo ich mir denke, also von daher ist das ja gar nicht mehr selbstverständlich. Ne? Also könnte ja auch sein, dass ihr demnächst hier auch jemanden einladet, der, was weiß ich, Zeuge Jehova ist oder Scientologe oder sonst irgendwas. Die Leute haben ja auch interessante Sachen zu erzählen. Nur vielleicht bringt es nicht ganz so viel im Glauben weiter. Also auf jeden Fall, ja, ich rede zu euch als Christ. Ich bin verheiratet, in diesem Jahr seit 30 Jahren. Also dann merkt ihr schon, auch abgesehen von meinen grauen Haaren und so, ich muss ich schon ein paar Jahre älter sein. Meine Frau kommt aus Frankreich, wir haben uns während des Studiums in der Schweiz kennengelernt. Wir haben 3 Kinder, die langsam dabei sind, erwachsen zu werden. Und ich arbeite seit einigen Jahren an der Bibelschule Brake, genauer gesagt seit 23 Jahren. Das ist ja eine theologische Ausbildungsstätte, von hier aus gesehen im Norden Deutschlands. Also als ich in der Schweiz, wenn ich in der Schweiz bin, dann fragen mich die Leute, ob man schon das Meer sehen kann, nicht? So ungefähr. Nein, das sind dann auch noch mal so 150 bis 200 Kilometer bis zum Meer. Aber aus dieser Sicht hier ist das ja schon relativ nördlich, nicht? Also in der Nähe von Bielefeld, Paderborn, Ostwestfalen, Lippe in der Gegend. Brake ist ein Stadtteil von Lemgo. Als die Schule gegründet worden ist vor über 60 Jahren, da war das eine eigenständige Stadt. Heute ist es dann eingemeindet in Lemgo, deshalb der Name. Das ist eine unabhängige Bibelschule, die jetzt keinem Bund angehörig ist, auch sonst wie nicht konfessionell festgelegt ist. Unsere Schüler kommen deshalb aus allen möglichen Hintergründen. Also sie müssen natürlich gläubig sein, aber sonst kommen die aus allen möglichen verschiedenen Hintergründen. Ja, daneben schreibe ich auch immer wieder für verschiedene christliche Zeitschriften, ab und zu auch mal ein paar Bücher für Themen, die mich besonders interessieren. Und ja, bin heute froh, bei euch zu sein und wir wollen uns ja über das Thema Geistesgaben unterhalten. Mir ist es durchaus recht, wenn ich euch so etwas weitergebe, aber wenn dann auch Rückmeldung von eurer Seite aus kommt, denn ich hoffe ja, dass ihr diese Zeit hier nicht nur einfach absitzen wollt oder müsst, sondern dass ihr hinterher möglichst viel mitnehmt. Und dafür ist so eine Kommunikation hilfreich, dass ihr dann auch Fragen stellt, die euch besonders interessieren, wo ihr sagt, das ist eigentlich eine Sache, deshalb bin ich hergekommen. Da möchte ich wenigstens eine Antwort mit nach Hause nehmen. Das heißt nicht, dass ich auf alles eine Antwort geben kann, aber ich kann mir zumindest Mühe geben oder manchmal klappt es dann auch. Also, aber es gibt auch Fragen, die ich nicht beantworten kann, die kann nur Gott beantworten oder andere Theologen vielleicht auch. Ne? Ich kann ja auch so der Fall sein. Wenn wir uns mit Fragen von Geistesgaben beschäftigen, dann sehe ich da häufig, wo ich mit Leuten zu tun habe, so drei Hauptmotivationen, die spielen dann eine Rolle. Also, wenn die Frage auf Geistesgaben kommt, eine, und das ist wahrscheinlich eine, die heute ganz besonders stark im Vordergrund steht, ist die Beschäftigung mit der charismatischen Bewegung. Und das ist ja ganz klar. Da kommt ja heute keiner drum herum. Und wenn ihr das nicht tut, eure Jugendlichen in der Gemeinde in jedem Fall, die gehen einfach nur mal ins Internet und schauen sich eine gesalbte Predigt von Benny Hinn an und wie er den Leuten die Hände auflegt, und dann wissen die ganz genau, welche Geistesgaben sie haben. Oder meinen das zumindest genau zu wissen, so etwas. Oder in der charismatischen Bewegung gibt es gerade eine ganz so eine Newcomer, nicht? Auch Bibelschule also in Kalifornien, und zwar die School of Supernatural Ministries von der Bethel Church. Das ist im Moment ganz groß im Kommen, ganz große Sache. Auch viele Deutsche gehen dahin, weil sie dann insbesondere lernen, dass jeder, der will, ist Prophet und jeder ist Heiler und jeder ist auch natürlich redet in Zungen oder auch ein paar andere Sachen. Das sind ja die wesentlichen Geistesgaben. So zumindest wird der Eindruck da vermittelt. Und damit werdet ihr ganz gleich, wo ihr in der Gemeinde seid, werdet ihr ganz stark konfrontiert und herausgefordert. An einigen Orten, wo ihr unterwegs seid, da ist das ja sogar eine direkte Konkurrenzsituation. Dann sind in der Nachbargemeinde sind einige, die so richtig auf Geistesgaben sind, meistens ja nur bestimmte Geistesgaben. Und da lernen die Jugendlichen das kennen und die sagen euren Jugendlichen dann, ja, bei euch ist doch nichts los. Das ist ja alles langweilig. Bei uns erstehen die Toten auf. Bei uns, da wachsen die Beine nach. Bei uns, da, was weiß ich, passiert da noch alles. Und dann sind die Jugendlichen erstmal neugierig, ne? Und gehen dahin und schauen sich das an. Und da müsst ihr dann irgendwie drauf reagieren, sofern ihr noch die Möglichkeit habt, darauf zu reagieren. Solange die nicht sagen, besseres Angebot, dann gehen wir gleich dahin. Also, das ist eine Sache, wo ich merke, dass häufig Diskussionsbedarf ist. Und ich vermute in euren Gemeinden auch, vielleicht ja auch Klärungsbedarf bei euch selbst, wo ihr sagt, ich möchte das gerne einordnen. Wie können wir uns denn dazu positionieren? Zweite Sache ist, und das betrifft stärker noch Jugendliche, so in der Jugend, da ist meistens so eine Phase der Selbstfindung. Wer bin ich eigentlich? Identitätskrise. Und das geht auf allen möglichen Sachen. Das werdet ihr wissen, spätestens wenn die Schule aufhört, die ganz schwierige Frage, die jeden jungen Menschen zwischen 18 bis 28 bewegt, wer bin ich, was mache ich, zu wem gehöre ich? Das äußert sich darin, in der die meisten, vielleicht ihr ja nicht, aber die meisten haben da eine riesige große Frage, welchen Beruf wähle ich, welches Studium wähle ich? Also je nachdem, wie du gesonnen bist, machst du entweder Betriebswirtschaft, nicht, oder soziale Arbeit. Und dann fängst du damit an, weil du damit ja alles machen kannst, theoretisch zumindest. Und wenn du ein bisschen weitergekommen bist, merkst du, alles kannst du damit doch nicht machen, da musst du dich doch entscheiden und vielleicht dann doch noch ein anderes Studium und doch noch eine andere Ausbildung. Und meistens so gegen Ende 20, dann weiß man also vielleicht, was man wird oder zumindest man hat mal einige Sachen durchprobiert und bleibt dann irgendwo bei hängen. Und also diese Frage, wer bin ich als Person, was ist mein Platz? Natürlich beim Frommen, aber beim frommen Jugendlichen auch, wo will Gott mich gebrauchen? Das ist also diese ganze Frage, wo man hingehört. Und das ist in unserer Gesellschaft viel, viel stärker ausgeprägt als in vielen anderen Gesellschaften der Welt, weil unsere Gesellschaft sehr stark individualistisch geprägt ist. Weil prinzipiell sollst du oder darfst du, je nachdem, von welchen Seiten aus betrachtet, alles selbst bestimmen, alles selbst aussuchen. Keiner soll dir irgendwas vorschreiben. Selbst der Berufsberater in der Schule tut das nicht. Ne? Wenn es ein moderner Berufsberater ist, der kommt einfach zu dir und sagt, was willst du gerne werden? Dann sagst du Astronaut. Er sagt, oh, super toll, ja, dann werd Astronaut. Was möchtest du gerne werden? Bundeskanzler. Ach, super, gerne Bundeskanzler. Nicht? Also etwas übertrieben, aber manche Berufsberater sind so etwas in der Richtung. Bloß keinem eine Grenze zu setzen, zu sagen, das sei etwas utopisch oder das sei etwas seltsam oder das würde vielleicht nicht klappen. Nein, dein Wille ist dein Königreich und was du gerne machen möchtest, das soll nur unterstützt werden. Nicht? Das heißt, du sollst deinen Traum leben. Das wäre ja fast aus der Werbung, nicht? So. Und deshalb sollst du dann das kaufen und das machen. Das machst du natürlich nur freiwillig, nicht? Aber du kaufst halt das, was auch gerade so ein bisschen in Mode ist. Also, aber wir sind in einer Gesellschaft, die sehr individualistisch ist, wo auch sehr hoher Anspruch darin besteht, was ich in meinem Leben alles erreichen will. In den meisten Teilen der Welt sind die Menschen einfach froh, wenn sie überhaupt einen Job haben. Also mit dem sie überleben können. Aber hier ist der Job sehr angereichert. Das will ich ja nicht nur machen, um Geld zu verdienen. Das will ich machen, um möglichst viel Geld zu verdienen oder um mich zu verwirklichen oder um irgendwas Großes zu machen oder irgendwie so. Zumindest ist das häufig erstmal am Anfang so eine Vorstellung, die davon kommt. Und dazu gehören dann auch diese Fragen mit den Geistesgaben. Denn das ist ja dann der geistliche Aspekt, diese Identitätssuche. Wer bin ich und wo bin ich und wie kann ich das einbringen? Also das ist, glaube ich, ein zweiter Punkt, der auch da eine große Rolle spielt und wo man dann in Gesprächen mit drin ist. Und ein dritter Punkt, das ist, glaube ich, das, was jeden Christen immer wieder umtreiben sollte, nämlich wie kann ich am effektivsten und besten mich für Gott in der Gemeinde und in seinem Reich einsetzen? Das sollte ja jeder Christ haben. Und ich glaube, dass es auch gut ist, wenn jeder Christ, egal in welchem Alter, also das heißt auch in meinem oder eurem Alter, immer wieder sich mal die Frage stellt. Denn Glaube soll ja von unserer Seite aus, und ich gehe mal davon aus, viele von euch sind Mitarbeiter in der Gemeinde, also nicht nur Mitläufer, hoffe ich doch mal, da sollte das ja immer wieder die Frage sein. Also wo kann ich noch effektiver Gott nachfolgen, Gott dienen, wie kann da die Gemeinde vorangebracht werden, wie kann das Reich Gottes über die Gemeinde heraus vorangebracht werden. Und da spielen die Sache der Gaben auch immer wieder eine Rolle. Also das sind so drei große Themenkreise, die mir am häufigsten begegnen, wenn es um die Frage der Gaben bzw. der Geistesgaben geht. Wenn wir über Gaben und Geistesgaben sprechen, dann wurde das auch schon in der Anmoderation deutlich gemacht, dann dürfen wir das eigentlich nicht so ganz stark isolieren. Und zwar isolieren meine ich damit nur darauf schauen, wo in der Bibel der Begriff Charismata, das ist ja der griechische Begriff, der dahinter steht, von Charis Gnade oder Gnadengeschenk und Charismata in Mehrzahl, dieser Gnadengeschenke, der Gnadengaben, nicht nur darauf schauen. Also wir werden da gleich drauf schauen, wir werden uns auch alle Stellen anschauen im Neuen Testament, wo dieser Begriff vorkommt. Im Alten Testament nicht, weil das Alte Testament ja auf Hebräisch geschrieben ist und dann später nur übersetzt worden ist. Da steht da nicht Charismata, da gibt es dann ähnliche Begriffe. Aber wir müssen sehen, dass es auch im Neuen Testament andere Begriffe gibt, wie zum Beispiel der Begriff Pneumatika. Also das ist jetzt nicht, wenn einer gerne Physik macht, nicht so mit Luftdruck. Nein, ihr wisst ja, Pneumatologie, nicht? Oder Pneuma ist ja der Heilige Geist im Neuen Testament, nicht der Luftdruck. Und da geht es darum, die Gaben des Geistes. Also es hat sich bei uns einfach eingeprägt, dieser Begriff Charisma, wegen der Bewegung der charismatischen Bewegung, die seit etwa 100 Jahren sehr stark und kontrovers diskutiert wird und auch manches hier ausgelöst hat, im Positiven oder nicht Positiven, muss man dann einordnen. Aber da gibt es eben noch andere Bezeichnungen, wie zum Beispiel dieser Begriff Pneumatika. Und das kommt auch im Neuen Testament vor. Oder da gibt es noch Doron, einfach das Geschenk oder so. Es gibt auch noch ganz andere, also kennt ihr ja vielleicht den Namen Dorothea, ne? Das Geschenk Gottes. Ne? Also Doro ist das Geschenk und Theo, also Gott, also Gottes Geschenk. Da steckt das mit drin. Also auch das ist ein Begriff aus dem Neuen Testament, aus dem Griechisch, der häufiger vorkommt. Also unterschiedliche Begriffe, die ein und dieselbe Sache meinen, nämlich dass Gott in übernatürlicher Weise uns befähigt für etwas Spezielles. Dem müssen wir uns ja noch dann annähern. Ich würde allerdings auch vorschlagen, dass bei dieser ganzen Diskussion über Gaben Gottes wir das gar nicht so ganz streng isolieren von, ich möchte es mal sagen, den natürlichen Gaben und den übernatürlichen Gaben. Also als natürliche bezeichne ich jetzt einmal diejenigen, die jeder von euch von Geburt an mitbekommen hat. Die haben aber nicht direkt etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Natürlich sind das auch Geschenke Gottes, ist ja klar. Wie euer ganzer Körper, euer ganzer Charakter, eure ganze Persönlichkeit ist ja ein Geschenk Gottes. Dieses Geschenk Gottes gibt er allerdings jedem, den er schafft, egal ob er gläubig ist oder nicht. Das ist aber auch dafür da, um Gott zu verherrlichen. Das können wir ja nicht einfach davon isolieren. Das heißt, alles, was du von Natur aus bekommen hast, von Geburt an, sollst du genauso einsetzen zur Verherrlichung Gottes, zur Blühen der Gemeinde und so weiter. Dazu gehören dann auch noch die Dinge, die er dir während deines Lebens schenkt, die auch jetzt nicht direkt mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Dazu gehören beispielsweise eine bestimmte gesellschaftliche Position, die du hast. Die kannst du auch zu die Sache Gottes einsetzen. Dazu gehört dann dein Hab und Gut. Auch das wird im Neuen Testament als Gabe Gottes betrachtet. Nicht von Geburt an, aber später im Leben, hat aber nicht automatisch mit dem Heiligen Geist zu tun. Weil ein Einkommen bekommen ja auch diejenigen, die nicht gläubig sind. Und ein Haus bauen können die auch. Also das heißt, wenn du es vorher gebaut hast, bevor du gläubig geworden bist, dann ist eben nicht geistlich. Nicht? Wenn du das Haus gebaut hast, nachdem du gläubig geworden bist, ist das Haus geistlich. Nein, Scherz. Jetzt wollte ich doch nur mal sehen, ob ihr da darauf eingeht. Nicht? Nein, das Haus ist weder geistlich so noch so, sondern alles, was dir gehört, wenn du Christ bist, soll für die Sache Gottes eingesetzt werden. Also dazu gehört dein Geld, dazu gehört dein Haus, dazu gehört dein Auto, dazu gehören deine Charaktereigenschaften, hoffentlich die positiven, nicht? Die negativen, dagegen sollst du erkämpfen und die unter Kontrolle bekommen. Also und die besonderen Fähigkeiten, wie besonders musikalisch zu sein, besonders gut Vokabeln lernen zu können für Fremdsprachen oder so etwas. Also das ist dieses große Bereich dessen, was wir so, was ich jetzt mal als natürliche Begabungen ansehe oder eben als Geschenke Gottes, die du während deines Lebens bekommst. Ich betone das deutlich, weil wir sollten das immer im Hinterkopf haben, wenn wir auch speziell von Geistesgaben reden. Die spielen genauso eine Rolle und müssen genauso eingesetzt werden. Genauso kann man sich überlegen, wo sind die? Also bei dem Haus ist einfach rauszubekommen, wenn du eins hast oder nicht, steht im Grundbuch, spätestens da wird es dann klar, bei den von der Natur gegebenen Talenten, oder nicht Natur, also von der Geburt an gegebenen Talenten, ist das auch nicht immer ganz klar. Mancher rätselt da endlos lange rum, bin ich jetzt sportlich, bin ich musikalisch oder nicht? Und manche Leute sind musikalisch und erkennen das nicht, weil sie es für selbstverständlich nehmen. Und andere wollen gerne musikalisch sein und alle anderen leiden darunter, nicht? Weil es eben doch nicht so stark der Fall ist und man wagt es ihnen nicht zu sagen. Oder ich erinnere mich auch, in einer Gemeinde war ich mal, dann fragt mich die Geschwister, wie kann man dem und dem Bruder sagen, dass er nicht predigen kann? Der hält es sich für einen ganz idealen Prediger, aber die Gemeinde leidet, nur keiner wagt es ihm zu sagen, nicht? Weil das klingt ja auch so, ist auch nicht so toll und... Also das kann ja auch passieren, selbst in fortgeschrittenem Alter. Also das sind Gaben, die wir auch kennenlernen wollen und auch kennenlernen sollen. Also ja nicht nur die Geistesgaben. Und dazu gibt es dann die Gaben, von denen wir in der Bibel lesen, die bekommt jeder Christ, wenn er gläubig geworden ist. Also da, wo der Heilige Geist in ihn hineingekommen ist, da hat Gott jedem Christen auch nochmal besondere, außergewöhnliche Begabungen gegeben. Und das ist meistens das, was wir im engeren Rahmen heute anschauen, die sogenannten Charismata, die Gnadengaben, die Gaben des Heiligen Geistes oder wie wir es sonst nennen wollen. Und auf die werden wir uns stärker konzentrieren. Also, aber ich wollte erstmal das ganze Umfeld abstecken, damit wir merken, das ist da nicht nur ganz isoliert. Wir sollen auch nicht nur darauf starren oder nur denken, das sei das Einzige, was entscheidet, ob ich in der Gemeinde fruchtbar sein kann oder nicht. Sondern alles, was ich erkenne, was Gott mir gegeben hat, sei es meine Fremdsprachenkenntnisse, meine Musikkenntnisse, meine handwerklichen Kenntnisse, mein Bankkonto, mein Auto, alles kann für Gott in den Dienst gestellt werden. Also wir sollten es nicht so stark isolieren, denn manchmal kann genau das passieren, im Lesen in der Bibel oder in der Konfrontation, der Herausforderung mit der charismatischen Bewegung, dass man stärker nur noch darauf fokussiert und dann das andere ein bisschen aus dem Blick verliert. Übrigens, dass das so stark in christlichen Kreisen diskutiert wird, ist auch geschichtlich gesehen gerade im 20. Jahrhundert entstanden durch die charismatische Bewegung. Wenn wir nämlich geschichtlich etwas weiter zurückschauen, dann ist interessant, dass in der katholischen Kirche hat man sich auch über Geistesgaben Gedanken gemacht, kam aber zu einer ganz anderen Aufzählung. Und zwar zu einer Aufzählung, die aus Jesaja 11, Vers 2 und 3 stammt, also aus dem Alten Testament. Da hat man dann allerdings in der Septuaginta nachgeschaut, also der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments. Und da steht dann auch wieder Geistesgaben. Und da wird dann aufgezählt Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit, Gottesfurcht. Und da sagt man, das sind die entscheidenden Gaben des Heiligen Geistes, also nach dem Alten Testament. Hier merken wir, die klingen alle gar nicht so spektakulär, wobei sie im Kern natürlich äußerst spektakulär sind. Dann, wenn wir allein nur mal sehen, Weisheit, ja, damit haben wir ja schon mal alles, ne? Weisheit, eines der allerwichtigsten Sachen, das ist ja da, wo der Salomo ein paar Streicheleinheiten bekommt, wo er dann sagt, so, du darfst dir alles wählen, was du willst. Ihr kennt ja die Geschichte, die wäre ja eigentlich fast wie aus dem Märchen, ne? Also du darfst ja alles wählen bis zur Hälfte des Königreichs oder irgendwie so etwas oder die Prinzessin, nicht? Und er wünscht sich dann einfach Weisheit. Und dann sagt Gott, genau das Richtige, das war das Wichtigste, deshalb bekommst du Reichtum alles noch dazu. Also richtige Wahl getroffen. Von daher allein nur, das ist ja gar nicht falsch. Und Einsicht zu haben genauso und Stärke und Erkenntnis und Frömmigkeit und Gottesfurcht, ja, die Gottesfurcht ist der Anfang allen geistlichen Lebens, ne? Sowieso. Also von daher sehen wir auch hier, die katholische Kirche mit ihrer Formulierung liegt nicht ganz daneben. Sie zitiert ja auch eben aus der Bibel, das habe ich ja gesagt, im Jesaja 1, Vers 2 und 3 findet man das. In der Reformation, oder vielleicht bleiben wir dabei, die katholische Kirche, die war sowieso sehr darauf ausgerichtet, dann alles so mit Siebenerzahl. Deshalb sind das jetzt auch sieben Gaben des Geistes. Und das passt dann ja immer ganz gut, also so richtig heilige Zahlen. Und dann hatten die da ja noch mehr von solchen heiligen Zahlen. Die hatten dann nämlich unter anderem auch die Kardinaltugenden. Und die Kardinaltugenden sollen dann nach der katholischen Kirche Glaube, Hoffnung, Liebe, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferheit, Mäßigung. Also wieder sieben. So in der katholischen Kirche nicht einmal Gaben des Geistes, die habe ich gerade aufgezählt. Dann die Kardinaltugenden. Kardinal heißt einfach die wichtigsten Tugenden im geistlichen Leben. Auch das ist ja hier herausfordernd. Nur diese Tugenden sind etwas, daran kann der Mensch auch arbeiten nach katholischer Auffassung. Also Glaube, Hoffnung, Liebe, 1. Korinther 13, nicht? Die höchsten, wichtigsten. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung. Und dem wurden dann als negative sieben Todsünden entgegengestellt. Wobei, wenn wir die Todsünden hören, ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, was das für welche sind, das ist ja, würde ich sagen, durchaus biblisch korrekt. Allerdings kann es manchmal so sein, dass bei uns in den Gemeinden das gar nicht so stark so betont wird. Weil in manchen Gemeinden hat man den Eindruck, die schlimmste Todsünde ist die Homosexualität. Und da merken wir, das ist biblisch gesehen gar nicht so. Das liegt vielleicht manchmal auch an kulturellen Prägungen. Also kulturellen Prägungen, dass man bestimmte Sachen als ganz besonders schlimm ansieht. Und damit will ich gar nicht sagen, dass es keine Sünde ist. Die Bibel geht ganz deutlich davon, dass es eine Sünde ist. Aber die wird in der Bibel nicht mal als die schlimmste der Sünden bezeichnet. Es gibt zwei Sünden im Neuen Testament, von denen gesagt wird, sie seien die Wurzel allen Übels. Wisst ihr, welches das sind? Genau, bitte. Genau, Habgier, Geldliebe, das ist eins davon, ja. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gibt es auch noch eine zweite. Ich meine, aber ich müsste jetzt nochmal nachschauen, es ist nur so aus dem Kopf. Ich meine, es sei der Neid. Also gesagt wird Neid, aber Geldgier in jedem Fall wird ganz deutlich gesagt. Und es wird über keine Sünde im Neuen Testament so häufig gesprochen wie über den falschen Umgang mit materiellen Eigentümern. Da merken wir, das ist eine ganz heftige Sünde, scheinbar, in der Sicht des Neuen Testaments. Über nichts anderes sagt Jesus auch, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist ja genau dasselbe, nicht? Besitz. Also damit müssen wir schon sehen, also Sünde in der Bibel wird erwähnt und es werden auch Sünden unterschiedlicher gradueller Auswirkungen benannt. Also was ist denn jetzt die Todsünde nach der katholischen Kirche? Also es sind alle Sünden, die auch in der Bibel vorkommen, nur die haben dann gesagt, das sind die schlimmsten und vielleicht sind die gar nicht mal so falsch dabei. Weil es ja biblisch ist, nicht weil es katholisch ist. Ne? Da sagen sie Stolz, Geiz, Wollust, Neid, Völlerei, Zorn, Trägheit. Trägheit ist ja spannend. Ne? Also das gilt ja für manche eher als Tugend. Wird nur ein bisschen anders ausgedrückt, chillen. Ja, also aber hier katholische Kirche, nicht, sagt dann, und biblisch übrigens auch nicht ganz falsch, nicht? Also das ist ja schon hier, wenn ihr mal heftige Ausdrücke sagt, gegenüber denen, die nicht so gerne was tun wollen, so, also Stolz, Geiz, Wollust, Neid, Völlerei, Zorn, Trägheit, da sagt die katholische Kirche, das sind Todsünden. Ich meine, nach katholischer Auffassung ist das ja so, alle Sünden können im Fegfeuer wegbrennen, nicht? Also bist du gerettet, wenn du getauft bist, aber die Todsünden, wenn du die getan hast, dann musst du unbedingt vor deinem Tod nochmal Buße tun, also Beichte gehen oder so, sonst ist Ende aus, kein Himmel mehr. Das ist ja erstaunlich, ne? Also, dass hier solche Sachen da rein tun, Todsünden. Ja. Wir hätten, würden jetzt eher wahrscheinlich erwarten, eben nicht Homosexualität schon mal ganz schlimm, ja, oder Mord oder sowas, nicht? Und wobei Mord gilt da ja, geht ja auch, ist auch nicht so toll in der katholischen Kirche, aber ja. Gut, in der Reformation, da hat man sich wiederum Gedanken gemacht, wie ist das mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und da hat man das ein bisschen anders aufgeteilt. Nämlich, da hatte Luther und seine Reformatorenkollegen, die haben gesagt, das Wirken des Heiligen Geistes, die Geschenke des Heiligen Geistes, haben in erster Linie mit der Stellung des Menschen mit Gott zu tun. Und dann sagt er, ist das nämlich zuerst mal die Berufung. Der Heilige Geist beruft den Menschen zum Reich Gottes. Also das ist ja, was Jesus auch sagt, wo er sagt, wer kennt den Vater als nur der Sohn, wem der Sohn ist offenbart, oder dass wir Gott nicht erkennen können, auch als Heiden, wenn Gott sich nicht uns mitteilt. Und das ist ja auch so, klar, wir können durch die Natur, durch das Gewissen erkennen, dass es einen Gott gibt, aber nicht, wer das genau ist und wie wir zu ihm kommen. Also sagt er, Gabe des Heiligen Geistes ist zuerst einmal, Gott ruft uns, er offenbart sich uns. Zweitens, die Wiedergeburt. Der Christ wird aus Heiligem Geist neu geboren und wird damit ein Kind Gottes. Einher damit geht, nach evangelischer Auffassung, die Bekehrung. Der Heilige Geist führt den Menschen innerlich zu der Einsicht, dass er umkehren muss. Das passiert im selben Moment, da wo auch die Wiedergeburt stattfindet. Gleichzeitig läuft auch die Rechtfertigung. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass der Mensch gerechtfertigt vor Gott dasteht. Also dass die Sünde vergeben wird, das Juridische der Erlösung. Das eine die Umkehr, das andere die Sündenvergebung und das andere eben diese Wiedergeburt, also neu, also Kinder Gottes zu werden. Und dann sagt er, danach kommt dann die Buße, nämlich dass der Heilige Geist immer im Laufe seines Lebens erkennt, was falsch ist und das auch bereut. Auch das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und dann gibt es am Ende die Vereinigung mit Gott, nämlich der Heilige Geist sorgt dafür, dass der Mensch in die Welt Gottes hineingeboren wird, dass er jetzt den direkten Kontakt zu Gott hat, dass er jederzeit mit Gott sprechen kann, dass der Heilige Geist in ihm wohnt und ihm zeigt, was richtig und falsch ist. Und als letztes die Heiligung. Also das heißt, das hatte man in der evangelischen Kirche insbesondere auf die Frucht des Geistes gemünzt, nach Galater 5. Die müssen wir auch noch nachher mal lesen. Also Frucht des Geistes. Und da merken wir, das sind alles durchaus ganz wichtige Aspekte, finde ich, sowohl jetzt die katholisch aufgezählten als auch die von den Reformatoren genannten, denn die haben ganz offensichtlich etwas mit Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Aber fallen manchmal etwas hinten runter, weil sofort dann ja jeder fragt, ja, aber wie ist es jetzt mit dem Zungenreden? Oder bin ich vielleicht ein Prophet oder so? Dann merken wir, das spielt im Neuen Testament eigentlich eine ganz untergeordnete Rolle. Denn diese Punkte, die ich euch jetzt genannt habe von Luther, die sind in jedem Brief des Paulus drin. Die sind in jedem der Evangelien mit enthalten. Hingegen die spektakulären Gaben, über die häufig Gedanken gemacht wird, nicht. Die sind bloß in einigen wenigen Stellen des Neuen Testaments, was nicht heißt, dass sie ohne Bedeutung sind. Nur hier geht es mir auch wiederum darum, deutlich zu machen, wenn die Bibel über das Wirken des Heiligen Geistes spricht, dürfen wir auch nicht nur schauen, wo diese Begriffe erwähnt werden, sondern wo Wirken des Heiligen Geistes allgemein umschrieben wird. Und das sind zum Beispiel ganz wesentliche Punkte, die wir da im Kopf haben sollten. Kommen wir jetzt näher mal zu dem Begriff der Charismata. Also was ist denn das oder wo kommen die vor? 17 Mal im Neuen Testament haben wir die, wir lesen die auch gleich nochmal alle. Das Wort ist abgeleitet von dem griechischen Geschenk oder von dem griechischen Verb charizomai, was meint so viel wie etwas Angenehmes, Erfreuliches, Erweisen, Schenken, Überlassen, Vergeben und so weiter. Dieses Charizomai taucht im Neuen Testament 23 Mal auf, also das Wort, was als Verb eng verbunden ist mit dem Substantiv Charisma, taucht dann häufig auf. Es wird an verschiedenen Stellen dieses Charizomai benutzt, so zum Beispiel für die Schaffung einer neuen Schöpfung im Menschen, 1. Korinther 1, Vers 21 und 22, 23, für die Sündenvergebung, zum Beispiel Kolosser 3, Vers 13, für das ewige Leben, was der Mensch im Glauben an Jesus Christus bekommt, Apostelgeschichte 5, Vers 41 und auch für einige Sachen mehr. Also jetzt nur mal Beispiele. Das Charizomai als Verb, verwandt damit, wird häufig in ganz anderem Zusammenhang erwähnt, meint aber durchaus etwas Ähnliches, nämlich dass Gott den Menschen mit etwas Gutem, Positivem, Erfreulichem beschenkt. Das Substantiv Charis meint eigentlich Gnade, Dank, Ansehen. Da kommt ja auch das katholische Eucharistie, nicht? Charis drin, nicht? Das ist die Eu, das Gute, und Charis, die Gabe, die gute Gabe Gottes. Und Eucharistie ist ja die katholische Bezeichnung für das, was wir als Abendmahl betrachten, nur natürlich mit einer anderen theologischen Einengung, weil da ja ist die Transsubstantiation und sowas damit drin, aber daher kommt dieser Begriff auch noch vor. Dieses Charis, Gnade, Dank, Ansehen, kommt im Neuen Testament 156 Mal vor. Und bezeichnet an vielen Stellen das von Gott geschenkte Heil, der Dank des Menschen für das, was Gott getan hat, wird auch benutzt als Begriff für die Erwählung des Gläubigen, für die Vergebung der Sünden. Es wird häufig auch der Gegensatz hervorgehoben zwischen Gottes Gnade und den menschlichen Werken. Römer 4, Vers 4 zum Beispiel. Also Werke, die Menschen tun, die böse und eingeengt sind und so, aber das, was Gott tut, das ist eben rein positiv. Auch das zukünftige Heil des Menschen in der Ewigkeit bei Gott wird im 2. Thessalonicher 2, Vers 16 als Charis, als Gnade oder als Gnadengabe bezeichnet. Für die Berufung des Paulus und den Empfang seiner Botschaft für alle anderen Menschen wird ebenfalls zum Beispiel im 1. Korinther 3, Vers 10 der Begriff Charis gebraucht. Und genauso auch für den Besuch des Paulus in den Gemeinden im 2. Korinther 1, Vers 15. Also im Römerbrief sind Charismata dann insbesondere allgemeine Heilsgeschenke. An anderen Stellen, da wird das dann ja nochmal ausführlicher differenziert. Manchmal, wie im 1. Timotheusbrief 1, Vers 18, können Charismata auch von Gott verliehene Ämter sein. Das heißt, eine besondere Aufgabe als Amt, also jetzt nicht als charakterliche Befähigung oder so, sondern als Amt in der Gemeinde für das Reich Gottes. Ja, und nachdem ich das jetzt alles gesagt habe, möchte ich mit euch gerne die Stellen aufsuchen, also durchlesen, wo der Begriff Charismata im Neuen Testament vorkommt. Und dabei können wir ja gleich einmal checken, inwiefern wir alle schon Charismatiker sind. Also jetzt nicht im konfessionskundlichen Sinne, aber dass ihr vielleicht beim Durchgehen schon sagt, aha, so ein paar Charismata, die erkenne ich ja gleich bei mir oder auch bei den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Keine Angst, wir werden dann auch noch die relevanten Stellen eben aus Römer 12, insbesondere 1. Korinther 12, 1. Korinther 14, auch nochmal im Zusammenhang lesen, dass wir das dann alles genau vor Augen haben. Aber jetzt in dem ersten Durchgang mal nur die Stellen, wo der Begriff Charismata im Neuen Testament auftaucht, um dann zu sehen, welche Bandbreite das Ganze hat. Ich nenne immer erst die Stelle und dann darf einer von euch das mal vorlesen und dann können wir zusammen darüber nachdenken, was ist denn hier an dieser Stelle mit Charismata gemeint. Die erste Stelle, wo das im Neuen Testament auftaucht, ist in Römer 1, Vers 11. Römer 1, Vers 11. Wer es hat, kann es dann gleich vorlesen und dann sprechen wir darüber.
Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet.
Und hier, wo der Begriff Gnadengabe steht, da ist das griechische Charismata. Und jetzt wäre die Frage, was könnte Paulus an dieser Stelle damit meinen? Also wenn er sagt, er kommt zu der Gemeinde, er schreibt ja an die Gemeinde in Rom, er will die Gemeinde besuchen und will ihnen geistliche Gnadengabe mitteilen, so schreibt er ja, damit sie gestärkt werden. Was für eine Art von Gnadengabe, Geistesgabe könnte das denn hier sein?
Ermunterung.
Allgemeine Ermunterung, ja. Das ist ja auch die Absicht, die er damit hat, wenn er die Gnadengabe weitergibt. Was noch?
Das Evangelium.
Das wäre ebenfalls möglich, denn er will ja etwas teilen mit ihnen, etwas mitteilen. Das wäre auch möglich. Evangelium, ja. Also es wäre zum Beispiel auch möglich, dass er sie teilhaben lassen will an seiner Berufung. Ich habe ja gesagt, seine Berufung als Apostel der Heiden wird im Neuen Testament als Charis, als Gnade oder Gnadengabe bezeichnet. Und er war bisher ja noch nicht in Rom. Könnte jetzt sein, dass er einfach sagt, so ihr sollt auch Anteil haben an der Berufung, die Gott mir gegeben hat als Heidenapostel. Wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings das Wahrscheinlichste halte ich dafür, dass es hier einfach um einen Austausch geht. Was hat Gott in eurem Leben geistlich getan? Was hat Gott in meinem Leben geistlich getan? Also können wir einfach mal sagen, da kommen Christen zusammen und die tauschen miteinander aus. Wie bist du gläubig geworden? Bist du gläubig geworden? Was hast du da mit Gott erlebt? So scheint mir das, ja, wenn er hier davon spricht, dass sie geistliche Gaben austauschen. Also das spricht für mich ja, ich komme zu euch. Er könnte ja manche Sachen auch so Entfernung, aber hier, du hast die Geschwister, du umarmst sie und du hast Zeit mit ihnen und du teilst mit ihnen, was Gott Großes in deinem Leben getan hat. Und das ist dann gleichzeitig eine Gnadengabe. Also all das, was du da teilst und mitteilst, weil es den anderen erbaut, weil Gott in deinem Leben wirksam geworden ist, das scheint mir hier die wahrscheinlichste Deutung zu sein, entsprechend des Kontextes, wo er seinen Besuch in Rom ankündigt. Dann haben wir das zweite und dritte Stelle, das kommt in dem Text gleich zweimal vor, in Römer 5, Verse 15 und 16. Römer 5, Verse 15 und 16, das ist die zweite und dritte Nennung von Charismata im Neuen Testament.
Mit der Übertretung ist es aber nicht so, wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch den einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Christus gegen die vielen und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit.
Ja, danke. Was ist hier wohl mit Gnadengabe gemeint? Also einmal haben wir am Anfang mit der Gnadengabe, es ist nicht so mit der Übertretung wie mit der Gnadengabe, und am Ende steht noch die Gnadengabe, aber von vielen zur Übertretung zur Gerechtigkeit. Was könnte hier mit Gnadengabe gemeint sein, also mit Charismata? Scheint mir ganz offensichtlich zu sein. Denn er spricht ja ein Gegenüber. Nämlich, es ist mit der Gnadengabe nicht so wie mit den Übertretungen. Also hier wird gegenübergestellt, der Mensch ist von Natur aus von Gott getrennt, aber jetzt ist die Gnadengabe, die ihn da herauszieht. Und das wird zweimal erwähnt. Zweimal, ich glaube, dieselbe Sache ist hiermit bezeichnet. Ich würde sagen, die Sündenvergebung, die Errettung, die Umkehr, so etwas. Jetzt könnte ich ja schon hier die Frage stellen, bist du Charismatiker? Also ich hoffe, dass ihr alle jubelnd Ja sagt jetzt. Ne? Und wenn ihr zurück in eure Gemeinde kommt, dann sagt ihr das auch. Ne? Morgen früh sagt ihr so, wir sind jetzt am richtigen Seminar gewesen, wir sind Charismatiker. Und dann hebt ihr die Hände hoch und so. Und seht mal, wie die Gemeinde dann reagiert darauf. Aber biblisch gesehen seid ihr ja vollkommen korrekt. Ne? Also ich hoffe das, denn wenn du jetzt sagst, nein, das bin ich nicht, dann würde ich sagen, dann hast du die wichtigste Sache in deinem Leben nicht begriffen, denn du brauchst in deinem Leben Sündenvergebung. Und Sündenvergebung wird hier ganz deutlich, nicht meine Worte, Worte von Gott durch Paulus, wird hier zweimal Sündenvergebung als Charismata, als Gnadengabe Gottes bezeichnet. Also hier müssen wir sagen, diese Gnadengabe hat hoffentlich jeder, der Christ ist. Ich meine, sonst wisst ihr ja kein Christ, nicht? So. Deutliche Bezeichnung hier. Dann nächstes, die vierte Stelle. Die vierte Stelle ist Römer 6, Vers 23. Römer 6, Vers 23. Ja, also hier muss ich ja gar nicht fragen. Das wäre eine Kinderstundenfrage, wenn ich euch frage, was ist hier die Gnadengabe? Weil der Paulus das ja schon selbst sagt. Nicht? Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Also direkte Antwort im Text wird das schon definiert. Und also ewiges Leben. Hier würde ich ebenfalls sagen, ich hoffe, dass ihr alle diese Gnadengabe habt. Da ist ja klar, wenn du Kind Gottes bist, wenn du gerettet bist, wenn du Sündenvergebung hast, hast du auch schon ewiges Leben. Denn das ewige Leben ist ja nicht erst mal, was in der Zukunft liegt, sondern das hat ja in dem Moment begonnen, wo wir Kinder Gottes geworden sind. Nur unser Körper, der wird noch sterben. Aber unser Geist, der lebt ewig, bis dann in der Ewigkeit bei Gott. Und da wird hier gesagt, das ist auch Gnadengabe Gottes. Charismata. Dann nächste Stelle, Stelle Nummer 5. Ist dann Römer 11, Vers 29. Römer 11, Vers 29.
Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar.
Hier wird es nicht ganz einfach zu sagen, was damit gemeint ist, weil es nicht näher definiert wird. Für mich ist das Wahrscheinlichste, dass es sich hier um ein Synonym für die Erwählung Gottes handelt. Das Erwählung Gottes, dieses Unveränderbare ist und das, was hier mit Charismata bezeichnet ist. Warum? Weil im selben Kapitel, also Vers 14 bis Vers 21, da geht es nämlich um das, Vers 1 bis 18, da geht es erstmal um das Volk Israel, dass das von Gott erwählt ist und dass Gott treu ist, selbst da, wo das Volk Israel untreu gewesen ist. Es wird dann erwähnt, dass das Volk immer wieder abgewandt sich hat und Gott das wieder zurückgerufen hat. Und dann steht in Römer 11, Vers 11 bis 16, also jetzt auch direkt im Kontext davor, dass auch die Heiden von Gott erwählt worden sind. Also das heißt, das ganze Kapitel geht im Zusammenhang über Gott erwählt das Volk Israel, Gott erwählt die Heiden. Und dann kommt hier dieser Vers, der sagt, dass die Gnadengaben und Berufungen Gottes unbereubar sind. also nicht rückgängig zu machen sind, so könnte ich das sagen. Gott, wenn er sie einmal errettet, dann ist das auch so. Es wird in dem ganzen Zusammenhang nicht davon geredet, dass es irgendwelche spezifischen Dienstgaben gäbe, die in der Gemeinde eingesetzt würden und die davon betroffen sind, sondern hier wird die ganze Zeit davon geredet, dass Gott das Volk bzw. die Menschen erwählt. So würde ich sagen, hier ist die Erwählung die Gnadengabe Gottes. Gott erwählt uns zum ewigen Heil, auch noch ein besonderes Handeln Gottes. Dann haben wir die sechste Stelle, Römer 12, Verse 6 bis 9. Römer 12, Verse 6 bis 9. Das sind ja die Verse, wo dann auch einige Beispiele erwähnt werden, was man so noch unter Gnadengaben verstehen kann. Liest das jemand?
Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienst. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer mahnt, diene in der Mahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorschlägt, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit gibt, mit Freudigkeit.
Und dann die Liebe sei ungeheuchelt. Ich schließe das, glaube ich, bei mir jetzt ab im Text. Ja, hier werden ein paar Geistesgaben aufgezählt über diese Sündenvergebung, ewiges Leben, Erwählung und so weiter hinaus. Und die in diesem Text erwähnt werden, da wird dann gesagt Weissagung, also Prophetie. Dann steht hier als nächstes Amt, also besondere Ämter zu haben, der soll dienen. Oder die Lehre oder die Ermahnung. Oder eben mitteilen, also jetzt ist ja mit der Ermahnung Zusammenhang, oder Barmherzigkeit. Und dann wird aber besonders Wert darauf gelegt, in welcher Motivation diese Gaben ausgelebt werden. Ich würde auch sagen, hier, wie an allen anderen Stellen, die wir im Neuen Testament haben, handelt es sich nicht um eine vollständige Aufzählung, sondern um eine beispielhafte. Das merken wir auch allein daran, dass nicht an allen Stellen, wo Charismata aufgezählt werden, dieselben aufgezählt werden. Sondern das scheint mir so zu sein, und das und das und das und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da gibt es auch noch andere Gaben, die da eine Rolle spielen. Wichtig, und das müssen wir hier im Kopf behalten, ist, es werden uns die Bedingungen genannt, unter denen diese Gaben ausgeübt werden sollen. Erstmal wird dabei ganz deutlich, diese Gaben, und das gilt für alle Geistesgaben, sind nicht zum persönlichen Konsum gedacht, sondern sie sind gedacht zum Auferbauen des Reiches Gottes oder zur Auferbauung der Gemeinde Gottes. Das kann ja auch missionarisch dann darüber hinausgehen. Also hier nicht individuell, sondern auf die Gemeinde bzw. auf den Dienst Gottes bezogen. Da sind sie dann korrekt eingesetzt. Theoretisch könnte man diese Gaben, sofern man sie dann ja hat, auch versuchen, für eigene Zwecke einzusetzen. Aber das wäre dann vollkommen falsch und das wird ja hier dann beschrieben, also mit der Motivation, mit der das stattfinden soll. Dann die nächste Stelle ist dann im 1. Korintherbrief, aber noch nicht Kapitel 12, sondern 1. Korinther 1, Vers 7. Da wird dann Charismata das nächste Mal genannt, das ist dann die siebte Stelle. 1. Korinther 1, Vers 7.
Sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet.
Ja, hier ist die Frage, was meint er wohl hier an dieser Stelle? Ihr habt dann keinen Gnadengabenmangel.
Mehrzahl? Also wahrscheinlich schon die Gaben.
Ja, ich habe auch den Eindruck, hier handelt es sich um Mehrzahl. Vielleicht liest gerade noch mal jemand, was nämlich direkt davor steht. 1. Korinther 1, ab Vers 4. Dann wird die Sache vielleicht noch ein bisschen deutlicher. 1. Korinther 1 ab Vers 4 bis 6, das ist ja direkt, was vorher ist.
Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet.
Ja, also mir scheint hier, das ist immer die beste Vorgabe, wenn wir einen Text aus dem Zusammenhang verstehen wollen, wenn wir den Zusammenhang lesen, dann habe ich den Eindruck, hier werden schon diese Gnadengaben, also diese Gnadengeschenke Gottes erwähnt, an denen sie eben keinen Mangel haben. Er spricht hier von einigen Sachen, die Korinther haben. Was zählt er hier nämlich auf? Genau, Reichtum in Christus. Was noch? Erkenntnis. Jetzt die Frage natürlich, in was? Klar, Erkenntnis des Heils, Erkenntnis Gottes, Erkenntnis von Jesus Christus, der Erlösung und so weiter. Darin haben sie überschwänglich. Noch was? Auch das Wort, genau. Also das Verständnis des Wortes dann natürlich mit gemeint, weil es muss ja auf ihr Leben bezogen sein. Also ich würde es dann so zusammenfassen, Erkenntnis Gottes, gläubige Geduld, Kraft zum Ertragen von Leiden, göttliche Weisheit, all das bekommen sie, haben sie als Geschenk Gottes bekommen. Und da sagt er, von dem habt ihr im Übermaß. Hier jetzt andere Gaben drin zu sehen, würde ich für problematisch halten, weil er ja das genauso beginnt in Vers 4, wo er sagt, durch die Gnade Gottes habt ihr das. Und das ist ja dasselbe Wort. Also Gott gibt euch und hinterher nennt er das, was Gott gibt, eben die Gnadengabe. Also hier Erkenntnis des Wortes Gottes, Reichtum seines Trostes, die Geduld in dem Leiden und Ausdauer und so weiter, dass das hier die Gnadengaben Gottes sind. An einer nächsten Stelle, das ist dann Stelle Nummer 8, 1. Korinther 7, Vers 7. 1. Korinther 7, Vers 7.
Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, dass jeder, der seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so.
Ja, das ist natürlich nur der isolierte Vers. Aber die eifrigen Bibelleser unter euch, die wissen ja sofort, hier Anfang Kapitel 7, worum geht es dem Paulus? Genau, es geht ihm um einerseits ledig zu sein und andererseits verheiratet zu sein. Und deshalb sagt er ja, der eine so, der andere so. Und damit will er ja das eine sagen, ich wünsche dir, werdet alle wie ich, nämlich unverheiratet, aber auch das andere ist Gnadengabe Gottes. Und hier gebraucht er den Begriff Charismata für Ehelosigkeit, sofern die Ehelosigkeit nicht nur Zufall ist oder Egoismus, sondern sofern es eine Berufung Gottes ist. Und auch die Ehe ist dann ein Charismata Gottes. Das finde ich ja immer wieder eine ganz besondere Perspektive. Nicht? Gerade derjenigen unter euch, die verheiratet sind, die anderen warten vielleicht noch auf ihre Gnadengabe, nicht? Ihr Charismata. Also da ist ja gleich die Partnerwahl damit drin. Nicht? So, also willst du ein Charismatiker sein, willst du ein Charismata sein, heirate. Dann hast du ein Charismata, deine Frau, also aus männlicher Sicht jetzt. Nicht? Oder dein Mann, wenn du halt eine Frau bist. Das finde ich eine interessante Bezeichnung. Ist übrigens ja spannend, gerade dadurch, weil viele Leute in unserer Welt den Eindruck haben, alles sowas mit Sexualität zusammenhängt oder mit Ehe oder sowas, ist alles peinlich oder so in der Bibel. Ist das gar nicht. Das wird hier als Gnadengabe Gottes bezeichnet, der Ehepartner, mit dem man dann zu tun hat. Oder wenn du von Gott zur Ehelosigkeit berufen bist, dann auch das. Ist das auch eine besondere Befähigung, die du für ihn einsetzen sollst. Also hier auch der Ehepartner als Gnadengabe Gottes oder die von Gott gegebene Ehelosigkeit als Gnadengabe Gottes, sofern sie eben also von Gott gegeben ist. Nicht einfach, weil man keinen gefunden hat oder weil man sich selbst so komisch verhält oder so und deshalb keiner einen will oder so etwas. Dann sind wir jetzt im 1. Korinther 12. Den lesen wir ja nochmal ganz im Zusammenhang. Jetzt nehmen wir mal nur die Verse raus, wo das Begriff Charismata drin vorkommt. Und das wäre 1. Korinther 12, Vers 4. Ja, und da werden dann in dem Zusammenhang, also in den Versen 5 bis 10, werden dann verschiedene aufgezählt. Dazu gehören Gemeindeämter, dazu gehören Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Glauben, Heilung, Wundertaten, Prophetie, Geisterunterscheidung, Zungenreden und Auslegung der Glossolalie. Das sind die direkt hier im Zusammenhang genannt werden. Und da wird gesagt, es gibt eine Vielzahl, verschiedene. Auch hier habe ich den Eindruck, dass es sich um eine stellvertretende Aufzählung handelt, nicht um eine vollständige, was ja auch vollkommen klar wird, weil wir an anderen Stellen der Bibel ja noch andere Charismata haben, die aufgezählt werden. Also hier stellvertretend diese. Gerade wenn wir diese drei Kapitel eigentlich anschauen, 12 bis 14, dann ist die große Frage ja, warum Paulus an dieser Stelle und an keiner anderen Stelle im Neuen Testament so intensiv gerade auf diese spektakulären Gaben eingeht. Also die dann ja häufig sagen, bin ich jetzt Prophet, bin ich das und das? Das ist ja das, was am meisten Diskussionen herausfordert. Was für eine Lösung hättet ihr dafür? Also warum ist das hier sonst aber eigentlich in keinem Brief, also in den meisten Briefen des Paulus, sind diese spektakulären gar nicht mehr erwähnt, geschweige denn also als Charismata oder mit irgendeiner anderen Bezeichnung? Was könnte der Grund sein? Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, denn das fängt ja schon vorher an. Auch schon in Kapitel 11 geht es ja um die Frage vom Gottesdienst. Es geht um die Frauen in der Gemeinde und um deren Kopfbedeckung. Es geht um das Abendmahl, was richtig gefeiert werden soll. Und hier geht er dann weiter und sagt, es gibt dann besondere Begabungen. Dann in Kapitel 14 steht dann ja auch eben, die Brüder sollen diese Gaben einbringen. Kapitel 15 geht es auch nochmal weiter, ein Stückchen zumindest. Also da, wie soll das Gemeindeleben stattfinden? Und so wie Paulus das ja häufig tut, da zählt, er sagt er positiv Dinge, die man machen soll. Gleichzeitig lesen wir dabei aber auch immer wieder durch die Zeilen hindurch, dass es da scheinbar in Korinth Probleme gegeben hat. Denn das war ja scheinbar der Anlass, warum er, also es waren ja diese Überpropheten, nicht? Die meinten, sie seien viel geistlicher als er und das muss er dann zurechtdrücken. Oder wo er dann eben sagt, naja, also so soll es aber nicht sein, manchmal beim Abendmahl. Wo er dann sagt, ja, einige nehmen das Essen schon vorweg, andere unterscheiden das Mahl nicht. Da merkt man, oh, Missstand, der muss korrigiert werden. Und so habe ich den Eindruck, ist es hier auch. Es geht darum, wie soll in der Gemeinde diese Gaben eingesetzt werden. Also Gottesdienst, Gemeindeleben soll definiert werden. Gleichzeitig scheint es mir aber so zu sein, als ob diese Gemeinde in Korinth gerade mit der Ausübung dieser Gaben eben Probleme gehabt hat. Und deshalb wird das so ausführlich besprochen. Also das ist scheinbar der Anlass. Denn an vielen Stellen sagt er auch sehr einschränkend, dass er, also wenn ihr das so macht, dann aber so und so. Da kommen genaue Anweisungen, wie man das dann auszuführen hätte. In den anderen, also ihr könnt nachschauen, Epheserbrief nichts, Philipperbrief nichts, Thessalonischer Brief nichts und so weiter, Römerbrief nichts davon. Entweder sind die alle richtig damit umgegangen, könnte jetzt nur sein, möglicherweise hatten sie auch gar nicht so stark die Frage danach, was ist jetzt nun mit diesen besonderen Begabungen. Aber gerade im ersten und auch im zweiten Korintherbrief setzt sich Paulus ja mit Leuten auseinander, die in der Gemeinde in Korinth aufgetreten sind und die gesagt haben, wir sind noch viel besser als der Paulus. Wir sind noch viel heiliger, sind noch viel vollmächtiger als der Paulus. Und deshalb ja im zweiten Korintherbrief kommt auch das, wenn die sich dessen rühmen, was sie da alles gemacht haben, ich rühme mich meiner Schwäche. Und dann kommt ja, ich bin so und so geschlagen und so weiter. Nicht? Kommt ja alles das, wo er sagt, das stelle ich dem entgegen. Gerade nicht die großen Offenbarungen oder so etwas. Also es scheint einerseits Anweisung fürs Gemeindeleben zu sein, und da gehört man das mit dazu, andererseits auch eine Korrektur irgendeines Missstandes, den es in Korinth gegeben hat. Dann haben wir im 1. Korinther 12, Vers 9, taucht das wieder auf, der Begriff. Das wäre dann die 10. Stelle. 1. Korinther 12, Vers 9.
Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist.
Ja, und dann geht das hier wieder weiter, ist ja hier nur ein Ausschnitt dieser Vers. Und hier merken wir auch, die anderen, die da aufgezählt werden, sind natürlich Gnadengaben. Nur es wird dann nicht immer der Begriff Gnadengabe bei jedem der einzelnen Befähigungen benannt. Dann haben wir das Ganze, die Stelle 11, 12 und 13 sind dann in den Versen 28, 30 und 31 im 1. Korintherbrief. Die können wir ja gerade im Zusammenhang nochmal lesen. Oder ich kann das jetzt auch gerade mal tun. Also Vers 28 wäre die 11. Stelle. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengabe der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Also hier werden dann verschiedene Dinge genannt, die als besondere geistliche Gaben, also nicht von Geburt an, sondern später durch den Heiligen Geist beim Bekehrten bewirkt werden. Und dazu gehören an dieser Stelle besondere Ämter, also wie das Amt des Propheten, des Lehrers oder eben des Apostels, als auch bestimmte Handlungen wie Heilungen, Hilfeleistungen, Leitung und Sprachenreden. In Vers 30 heißt es dann, haben alle Gnadengabe der Heilungen, sprechen alle in Sprachen, legen alle aus. Das ist eine rhetorische Frage, ein Stilmittel, was in jedem Fall mit Nein beantwortet werden muss. Also hier auch schon mal so ein Detail, was wir dabei herausbekommen. Die Gnadengaben sind nicht bei jedem gleich. Wir werden das ja gleich noch lesen. In der Folge oder direkt davor schreibt dann der Paulus ja auch, dass das wie so ein Körper ist, nicht, der verschiedene Glieder hat. In Vers 31 steht dann, eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus will ich euch zeigen. Hier ist dieses eifert darum, sucht danach, gibt uns zumindest eine Perspektive, du hast von Gott bestimmte Geistesgaben bekommen. Jetzt die Frage, heißt eifern, dass du die erkennen und einsetzen sollst, das wäre möglich, oder heißt eifern, dass du jetzt welche suchen sollst, trainieren sollst oder so? Das würde eigentlich der Aussage von vorher widersprechen, wo da nämlich steht, der Heilige Geist gibt, wem er will und nicht jeder hat das Gleiche. Also dass es nicht eine Art Selbstbedienungsladen ist, ich will gerne das, also mache ich das mal, sondern möglicherweise ist das Eifern eher so zu verstehen, dass du die Gaben, die Gott dir gegeben hast, dass du die suchen, finden und einsetzen sollst. Würde für mich hier eher da reinpassen, als das Aussuchen von Gaben, weil das ja gerade im Vers vorher verneint wird. Gesagt wird eben nicht, jeder hat dasselbe, würde für mich da ein bisschen dagegen sprechen. Dann ist das ja die Einleitung für 1. Korinther 13. Ihr müsst euch ja vorstellen, ursprünglich ging das ja in 1 über. Die Kapiteleinteilung ist ja erst aus dem Mittelalter. Nicht? Also das heißt, hier war ja kein Kapitel 1-Schnitt. Also es geht immer noch über Geistesgaben. Und eigentlich bis Ende Kapitel 14 geht es um Geistesgaben. Und dann werden uns eben in Kapitel 13 besonders vor Augen geführt, 3 Geistesgaben, die ganz außerordentlich sind, wo er sagt, ja, die und die und die, die werden vergehen. Aber das bleibt ewig bestehen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich würde es so verstehen, die ordnet er auch als Geistesgaben ein, und zwar als die höchsten. Er sagt also, wenn Geistesgaben, dann sind das die höchsten, und er nennt ja auch alle anderen Geistesgaben, müssen nämlich unter deren Vorgabe ausgeübt werden. Das sind ja diese sehr beeindruckenden Verse, wo er dann sagt, selbst wenn ich das im Übermaß hätte, all die anderen Geistesgaben, und hätte die Liebe nicht, dann wäre es alles nichts. Also Liebe als Geistesgabe. Ja. Ja. Bitte? Ja.
Eigentlich ist der Vers 31 nochmal im Kapitel 12 widersprüchlich zu den restlichen Aufforderungen des Paulus in dem Kapitel. Weil er eigentlich sagt, man soll es als Geschenk annehmen. Und jetzt sagt er ja, man soll nach der größeren oder vortrefflicheren trachten oder eifern. Kann das auch eine gewisse Ironie sein, oder so nach dem Motto, ihr aber trachtet nach den größeren. Also dieses,
ja.
Also nicht als Aufforderung, sondern eher als ja, ich will nicht sagen Verurteilung oder Beurteilung.
Ja, ich würde zumindest, wenn ich es richtig verstehe, als Beurteilung hintersehen, das, was euch scheinbar in der Gemeinde ganz besonders wichtig ist, ist in den Augen Gottes nicht so wichtig. Und deshalb kommt dann ja auch ein Zurechtrücken. Ich würde das wieder in dem Kontext sehen, dass ja da diese Überapostel in Korinth aufgetreten sind und die konnten eben ganz besonders geisterfüllt auftreten durch Wunder, die sie getan haben, spektakuläre Wunder, durch ganz besonders große Reden, die sie geschwungen haben. Und das hat die Leute beeindruckt. Und da sagt er ja dann hinterher auch, wenn das alles wirklich wahr wäre und du hättest aber diese Wichtigste nicht, dann würde es alles nichts bringen. Wir werden uns ja später noch damit auseinandersetzen, wie können wir überhaupt diese Gaben finden oder können wir sie trainieren oder lernen oder sonst irgendwie etwas. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Deshalb, das werden wir da noch ein bisschen vertiefen. Also es wäre möglich, dass es einfach bloß eine rhetorische, ironische Frage ist. Könnte auch durchaus sein, dass es ernst meint. Denn es wäre ja auch die Möglichkeit, dass manche dieser Gaben zumindest im Ansatz für jeden Christen da sind und deshalb dann auch gesucht und gefördert werden können, dass andere Gaben aber nur sehr exklusiv von anderen verteilt werden. Was mich dazu treiben würde, wäre, wir haben ja gelesen im Römerbrief an mehreren Stellen, dass die Sündenvergebung und das ewige Leben sind Geistesgaben Gottes und die hat ja jeder. Und das, was er aufzählt, kann jeder in Zungen reden, kann jeder. Das sind ja auch nur besondere Gaben, die er da aufzählt. Deshalb ist die Frage, gilt das jetzt für alle Geistesgaben oder vielleicht eben nur für diese außerordentlich spektakulären? Also spektakulär wirkenden vielleicht. Also, aber das wäre eine Frage, die wir hinterher noch beantworten müssten. Also tendenziell würde ich eher sagen, ich habe den Eindruck, dass bestimmte Gaben jedem Christen gegeben werden, vielleicht aber auch in unterschiedlicher Intensität. Das wäre natürlich eine Frage. Und gerade deshalb darf er dann hinterher auch aufzählen, Glaube, Hoffnung, Liebe. Denn scheinbar ist ja das eine Grundausrüstung, von der er sagt, die sollte jeder haben. Und wenn er dann sagt, wenn ihr schon danach eifert, welche zu bekommen, ja dann aber erstmal diese hier. Denn die sind ja die alles Entscheidenden. Die sind die, die bis in die Ewigkeit hineinreichen. So könnte man das auch ausdrücken. Aber das ist eine Frage, der müssen wir noch nachgehen. Also erstmal, ist das jetzt, ich habe jetzt nur tendenziell meine Antwort gegeben, gibt es welche, wo wir sagen können, die wollen wir trainieren, einüben, wenn gilt das für alle? Wenn er sagt, nicht jeder hat, gilt das auch für alle oder nur für bestimmte? Ja.
Aber das ist ja das Wort vorzüglich her. Also das heißt, es ist ja eine Komparation in dem Moment.
Ja.
Heißt es dann, dass Geistesgaben gibt, aber nicht alle eine gleiche Gewichtung haben, oder wie darf man das verstehen?
Genauso würde ich das verstehen. Okay. Und genauso würde ich auch, ich lese es ja gleich noch im Zusammenhang, im Kapitel 13 das lesen, denn da macht er eine Rangfolge. Da sagt er ganz eindeutig, wenn du das und das hast, sogar in perfekter Fülle, hast aber die Liebe nicht, zack, nichts mehr wert. Das ist eine Reihenfolge, glaube ich, die er macht, wo er sagt, bestimmte Geistesgaben haben einen bestimmten Stellenwert. Und scheinbar ist es aber so, dass bei den Korinthern andere Gaben einen viel höheren Stellenwert hatte. Und deshalb sagt er ja, das sind die vorzüglicheren. Jetzt können wir sagen, dahin steckt ja, dass alle Gaben vorzüglich sind. Und das stimmt ja auch, es ist eine Steigerungsform dabei, weil alle Gaben sind vorzüglich, weil sie ja Gaben Gottes sind. Und Gaben Gottes sind immer gut oder immer vorzüglich. Nur scheinbar gibt es hier auch noch eine Rangfolge von den Dingen, die ganz, ganz besonders wichtig sind. Und die sind dann, man könnte jetzt eher so lesen, jetzt kommt der Doppelpunkt nach Vers 31 und dann kommt, was diese vorzüglicheren sind. Und das schließt dann ja ab mit Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, nicht? Also und da sagte, das ist der Kern von allem. Also ich würde schon sagen, als hier ist eine Rangfolge mit drin. Und hier auch bei denen sagt er, danach sollen wir streben. Also er sagt ja nicht von allen jetzt danach streben oder danach suchen, sondern das sind ja speziell die, die er jetzt aufzählt. Ja. Dann sind noch ein paar letzte Stellen, wo das nochmal wieder auftaucht. Und zwar ist dann im 2. Korinther 1, Vers 11. 2. Korinther 1, Vers 11. Da ist dann nochmal der Begriff Charismata drin.
Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt wird, durch viele für uns.
So, hier wieder die Frage, was ist hier möglicherweise mit dem Gnadengeschenk gemeint? Es hilft ja wieder, ein paar Verse vorher lesen, ein paar Verse nachher lesen. Was könnte hier gemeint sein? Also Paulus spricht davon, uns, also er meint jetzt sich selbst, sei ein besonderes Gnadengeschenk gegeben. Und dafür können die anderen auch mit alle dankbar sein. Was wäre das vermutlich? Wäre auch das Wahrscheinlichste. Also ich würde sagen, seine Berufung als Heidenapostel. Denn das ist ja seine spezifische. Und das ist ja, und deshalb, ja, warum sollen die denn dankbar sein, die Korinther? Dafür. Ganz genau. Sonst wären sie ja gar keine Christen geworden. Sonst hätten sie gar nicht diese Segnung Gottes erfahren. Also hier hat Gott die Gemeinde in Korinth gesegnet, dadurch, dass, dass Gott den Paulus berufen hat als Völkerapostel, der hingegangen ist. So wäre für mich die wahrscheinlichste Lösung dieser Sache. Was ja auch dem durchaus entspricht, er nennt ja vorher, Apostelamt ist eine Gabe Gottes. Das haben wir ja gerade im 1. Korinther 12 gelesen. Und hier bezieht er sich darauf. Er ist als Apostel berufen, er hat den Auftrag, das Evangelium weiterzugeben und davon profitieren die Korinther. Dann die 15. Stelle im Neuen Testament, das ist dann 1. Timotheus 4, Vers 14. 1. Timotheus 4, Vers 14.
Kannst du nochmal sagen, werden wir einmal suchen,
bitte? 1. Timotheus 4, Vers 14. Das wäre jetzt die Stelle Nummer 15 im Neuen Testament. Also insgesamt gibt es 17, ne, Stellen im Neuen Testament, wo der Begriff Charismata vorkommt.
Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft.
Mhm. Vorschläge, was das nun sein könnte?
Die Ordination.
In die Richtung scheint mir das auch zu sein. Übrigens, in dem Zusammenhang wird uns klar, im Vers 11, da sagt er, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Das scheint ja genau in dieselbe Richtung zu kommen. Der hat jetzt eine wichtige Aufgabe von Paulus bekommen, nämlich Älteste in den Gemeinden einzusetzen. Und er ist für diese Aufgabe von Paulus bzw. der Gemeinde berufen und eingesetzt worden unter Handauflegung. So würde ich das am wahrscheinlichsten sehen. Denn hier wird nicht automatisch gesagt, dass er durch die Handauflegung diese Gabe bekommen hätte, sondern unter Handauflegung. Das heißt, er hat die bekommen, hat sie vielleicht auch schon vorher gehabt. Er hat vielleicht vorher eine Leitungsgabe von Gott schon gehabt. Und die Gemeinde hat das erkannt, hat ihn dann dafür eingesetzt und bestätigt. Und deshalb soll er sich jetzt keine Sorgen machen, wenn die Leute seine Autorität nicht akzeptieren, weil sie ihn für jung empfinden. Diese ganze Geschichte kennt ihr auch, habt ihr euren Jugendlichen wahrscheinlich auch schon gesagt. Wahrscheinlich ist der Timotheus hier eher so Anfang 30, nicht? Also als junger Mann. Aber normalerweise galt man eben für wichtige Ämter im Judentum erst so ab Anfang 40. Das war dann erst so, dann ist ein gestandener Mann. Warum? Lesen wir auch die Qualifikation der Ältesten. Der soll ja Kinder haben, die gut geraten sind. Ja, und wenn du deine Kinder so mit 20 bekommst, ja, mit 30 sind die ja noch mitten klein. Nicht? Da muss man erst mal sehen, kommt da was raus oder nicht. Oder ob deiner Familie gut vorstehst. Also muss ja bewährt sein, so würde ich es mal formulieren. Und deshalb dann ein bisschen später. Dann merken wir, klappt der, ist der einigermaßen reif. Aber das ist ja dann eine andere Frage. Aber das scheint mir das Wahrscheinlichste zu sein, das ist die Gnadengabe. Diese Gnadengabe, Leitungsfunktion mit der Aufgabe, diese Ältesten einzusetzen in der Gemeinde. Ganz ähnlich ist das dann im 2. Timotheus 1, Vers 6. Da geht es nochmal in eine ähnliche Richtung. Da steht nämlich, um dieser Ursache willen erinnere ich dich an die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Hier scheint es nämlich genau in dieselbe Richtung zu gehen. Es ist nicht seine eigene Berufswahl, dass er jetzt ein Mitarbeiter des Paulus geworden ist, sondern Paulus hat ihn ja in Lystra, nachdem er dort gepredigt hat, berufen als ein Mitarbeiter. Und das war auch eine Berufung Gottes. Also hier soll er sich deutlich machen, er hat diesen Job nicht nur von sich aus, auch nicht nur wegen dem Berufsberater, sondern er hat ihn von Gott aus. Übrigens nebenher immer ein ganz guter Tipp, falls ihr einen Job in der Gemeinde habt oder so, gibt es immer wieder auch mal frustrierende Zeiten und dann müsst ihr euch gegenseitig ermutigen und zu sagen, ich mache jetzt diesen Job nicht, damit ich da viel Geld verdiene, groß herauskomme, dass alle mir auf die Schulter klopfen, denn das passiert manchmal, aber eben nicht immer, sondern dann musst du immer sagen, so, ich habe den Job und der gibt viel Ärger manchmal, weil Gott mich dazu berufen hat. Also falls ihr in einer Gemeinde seid, in der Leitungsaufgaben in irgendeiner Form keinen Ärger geben, dann ladet mich mal ein, komme ich auch gerne zu euch, nicht, genieße ich das, weil ich weiß, an allen anderen Stellen ist es so, wenn du irgendwelche Leitungsfunktionen hast und die ernst nimmst, dann gibt es meistens immer viel mehr Probleme als Dank oder Ehre oder so etwas, was ja auch in Ordnung ist. Deshalb soll es ja auch jemand machen, der stabil ist im Glauben. Deshalb steht ja bei Ältestenschaft kein Neuling. Nicht? Weil wenn der Neuling ist und dann kommen die ganzen Probleme, dann bricht er zusammen. Genau das schreibt ihr ja im 1. Timotheusbrief. Also deshalb hier auch diese starke Ermutigung. Bleib dabei, Timotheus, es ist schwer, die wollen dich alle nicht akzeptieren, aber denk daran, du bist von Gott berufen. Dann kommt hier die letzte Stelle, 1. Petrus 4, Vers 10. 1. Petrus 4, Vers 10. Ja. Ja. Ich würde das hier auf dieselbe Begabung beschreiben, zumal es eine direkte Parallele zu sein scheint aus dem 1. Timotheusbrief. Scheinbar ist das Problem immer noch dasselbe. Jetzt ist die Frage, ist hiermit gemeint, dass er, dadurch, dass er ihm die Hände aufgelegt hat, er dieses Amt bekommen hat, würde ich eher nicht sagen, sondern ich würde sagen, er ist in der Gemeinde eingesetzt worden, losgeschickt worden und dieses Losschicken, dieser Auftrag, der ist mit der Handauflegung gekommen. Die Begabung ist aber die Voraussetzung dafür gewesen. Aber die wurde jetzt geformt. Also meinetwegen, jemand hat die Gabe der Lehre. Und jetzt kann es ja sein, er wird als Ältester eingesetzt. Und dann ist das Ältestenamt eigentlich auch eine Gabe Gottes, aber das ist ihm nicht angeboren, sondern das hat er bekommen, als die Gemeinde das erkannt hat und ihn eingesetzt hat dafür. So ähnlich würde ich das vielleicht. Also die letzte Stelle, 1. Petrus, die 17. Stelle, 1. Petrus 4, Vers 10. Ja, wenn wir dann etwas weiterlesen, dann kommt auch Predigt, Dienst, Diakonie, das wird dann alles erwähnt. Also verschiedene Tätigkeiten, die für das Funktionieren einer Gemeinde wichtig sind. Die werden in den folgenden Versen aufgezählt. Wenn wir das jetzt also mal resümieren, was wir jetzt für Verse gelesen haben, vom Römerbrief bis zum 1. Petrusbrief, dann wären das aus meiner Sicht kurz zusammengefasst. Einerseits der Name Gottes wird als Gnadengabe bezeichnet, die himmlische Herrlichkeit, die Vergebung der Sünde, das ewige Leben, der geistliche Austausch, die Erwählung, die Berufung, Prophetie, Weissagung, Dienst, Lehre, Ermahnung, das Geben, die Leitung, die Barmherzigkeit geübt, die Liebe, die Geduld, die Treue, das Reden der Weisheit, das Reden der Erkenntnis, geistliches Reden, Seelsorge, Glaube, Heilen, Geister unterscheiden, Zungenrede, Auslegung der Zungenrede, Wundertun, verschiedene Ämter wie Propheten, Apostel, Evangelisten, Listen, Hirten, Lehrer, Älteste. Unabhängig davon gibt es, und das ist, glaube ich, für unser Gespräch auch wichtig, dann eben die Früchte oder die Frucht des Geistes, so müssten wir das ja sagen, aus Galater 5, Vers 22, 23. Vielleicht liest das gerade noch mal jemand. Das wird in ähnlicher Weise Epheser 5, Vers 9 und Kolosser 3, Vers 12 noch mal genannt. Was steht da? Galater 5, Vers 22. Also wichtig halte ich an der Stelle die Unterscheidung. Da steht nämlich die Frucht des Geistes, also wenn ich es richtig noch griechisch im Kopf habe, im Singular. Das bedeutet, hier gibt es keine Auswahl. Also der eine hat das, der andere hat das, der andere hat das, sondern eigentlich ist das, was jeder Christ haben soll. Und hier wird dann mehr gesagt, Früchte finden wir auch bei den Auslegungen Jesu. Da wird gesagt, der gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum eben schlechte. Das sind, glaube ich, hier Kennzeichen, die jeder Christ haben sollte. Also wenn der Heilige Geist da ist, bewirkt der Heilige Geist eine Veränderung des Charakters und der Persönlichkeit. Und dazu gehören dann diese Punkte. Das wäre also aus meiner Sicht schon eine Teilantwort auf die Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe. Gibt es eben bestimmte Gaben des Geistes, die jeder hat? Und das sind auch Gaben des Geistes, sie werden durch die Frucht des Geistes genannt. Aber auch die Frucht des Geistes ist ja ein Geschenk des Heiligen Geistes. Also insofern auch eine Geistesgabe. Ja, was steht da? Vers 22, 23. Ja, also ziemlich eindeutig. Hier werden einige Charaktereigenschaften aufgezählt. Ich glaube auch nicht vollständig, auch nur stellvertretend. Aber hier wird gesagt, eigentlich das sind Eigenschaften, die jeder Christ haben soll. Und es sind Eigenschaften, die jetzt nicht daher kommen, dass einer einen sanftmütigen Charakter von Geburt aus hat, sondern dass es hier etwas ist, wo der Heilige Geist, wo er Menschen wirksam ist, innerlich den Menschen verändert. Das ist, glaube ich, was hier beschrieben steht. Ja. Jetzt haben wir also unseren ersten Durchgang uns darüber Gedanken gemacht, oder ich habe versucht, euch mit hineinzunehmen, warum interessiert uns das Thema überhaupt, wo ist das Ganze relevant, welche verschiedenen Begriffe werden im Neuen Testament benutzt, wenn es darum geht, dass Gott uns besonders begabt. Ich habe versucht, den Unterschied aufzuzeigen zwischen den Begabungen, die wir von Geburt an haben, den Gaben, die Gott uns materiell schenkt, Eigentum und so weiter, Sachen, Stellungen und so, und den Geistesgaben, die wir bekommen durch den Heiligen Geist, da wo wir gläubig geworden sind. Scheinbar gibt es auch bestimmte Geistesgaben, die werden verliehen, nicht nur in dem Moment, wo wir gläubig geworden sind, sondern als Amt im Laufe unseres Lebens. Wie eben das Amt des Lehrers wird da erwähnt oder dann des Ältesten oder sonst irgendwie etwas, Leitungsämter. Das heißt, die Gabe ist schon vorher da, aber sie führt dann zu einer Aufgabe, zu einem bestimmten Amt, was auch wiederum nicht als errungener Status angesehen wird, sondern auch als Gabe von Gott, auch als solche verwaltet werden sollte. Ja, eigentlich würde ich ja jetzt mit euch ganz gerne gleich weiterlesen, aber wenn ihr auf die Uhr geschaut habt, habt ihr gemerkt, ihr habt euch schon eine Pause verdient. Deshalb machen wir das jetzt auch gleich. Ja, danach habe ich vor, mit euch weiterzugehen. Ich lese euch nochmal jetzt im Zusammenhang gerade diese Textstelle Kapitel 12 bis Kapitel 14. Und dann werden wir einzelne dieser Gaben herausnehmen und uns genau anschauen, was sind die. Und dann wollen wir darüber überlegen, wie können wir herausbekommen, welche wir haben. Das wäre ja dann Teil auch der nächsten Einheit. Das, was ich hier auch habe, wo ich euch gerne mit drauf hinweise, ist hier, falls ihr gerne etwas lest, möchte ich euch hier eines meiner Bücher empfehlen, Helden des Glaubens. Ich bin gerade dabei, den zweiten Band zu schreiben, der soll Ende des Jahres herauskommen. 33 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte von Tertullian aus dem 2. Jahrhundert bis Billy Graham im 20. Jahrhundert. Als ich geschrieben habe, lebte er noch. Deshalb steht da noch kein Sterbedatum, aber ihr habt ja gehört, nicht vor ein paar Wochen ist er gestorben, mit 99 Jahren, also fast 100, 1918 geboren. 2018 dann gestorben. Und da habe ich dann verschiedene Leute drin porträtiert, die alle nicht perfekt sind, aber die durchaus, glaube ich, uns was zu sagen haben, durch die Gott in besonderer Weise gewirkt hat, trotz ihrer Schwächen. Und falls ihr gerne an Lebensbildern interessiert seid, dann empfehle ich euch das. Wer das mitnehmen will, sollte mir dafür 10 Euro dalassen. Was ich hier auch noch habe, ist die neueste Nummer der Zeitschrift Faktum, die möglicherweise die einen oder anderen kennen. Da habe ich auch einen Artikel geschrieben über den Herrn Raiffeisen. Raiffeisen kennt ihr wegen Banken und so weiter. Und manche wissen vielleicht auch, dass das so ein ganz Frommer war, der das erfunden hat und ganz viel auch mit Bibel und so weiter gehabt hat, was heute bei den Raiffeisenbanken nicht unbedingt immer mehr so der Fall ist. Da geht es heute mehr ums Geld wie überall anders auch. Ne? Aber damals war der fromm, da schreibe ich hier einen Artikel drüber drin. Da habe ich ein paar Hefte, das könnt ihr auch gerne mitnehmen, das hier ist umsonst. Ne? Da könnt ihr dann so das mit nach Hause nehmen. Ja.